Wohnsinn und Raumglück,
dein Podcast für Wohn- und Architekturpsychologie.
Wir sind Erika Miro aus Hamburg
und Martina Püringer aus Wien,
Expertinnen der Wohn- und Architekturpsychologie,
und sprechen mit interessanten Gästen über die Entwicklung von human hochqualitativen Räumen.
Du erfährst, wie sich Räume auf dein Fühlen, Denken und Verhalten auswirken
und wie es möglich ist, eine gesunde und positive Raumwirkung zu erzielen. Wir freuen uns, dass du heute dabei bist.
Moin aus Hamburg mit einer neuen Episode hier im Podcast. Schön, dass du uns wieder zuhörst. Und ein herzliches Moin auch an dich, Martina, nach Wien.
Servus aus Wien und schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid.
Wir haben heute ein besonderes Thema. Und zwar wollen wir über erste Räume und prägende Erinnerungen sprechen. Anlass dazu war ein Newsletter, den ich neulich bekommen habe, den ich wirklich interessant fand und worüber ich gern in dieser Episode mit dir sprechen würde. Dieser Newsletter war von Colin Ellard. Martina, hast du von ihm gehört?
Ich habe jetzt den natürlich im Vorfeld zu dieser Episode recherchiert und bin auf einen riesen Fundus an interessantem Material gestoßen.
So kann man das sagen, genau. Colin Ellard arbeitet seit mehr als 30 Jahren als Neurowissenschaftler und ist einer der weltweit führenden Experten in der Anwendung von Psychologie und Neurowissenschaften, gerade auch in Architektur und Städtebau. Natürlich hat er auch mehrere Bücher schon verfasst und die Titel findest du alle bei uns dann in den Shownotes.
Wir wissen ja, dass Umgebungen unsere Gedanken, Gefühle und Reaktionen stark beeinflussen. Und viele Vorlieben, die wir als Erwachsene haben, prägen sich bereits in unserer Kindheit ein. Und genau darüber spricht Colin Ellard.
Es ging in diesem Newsletter um seine 14 Monate alte Tochter, mit der er viel Zeit im Zimmer seiner Tochter verbrachte. Er schilderte, dass er bemerkte, dass die Blicke immer zum Fenster gingen, weil davor ein prächtiger Ahornbaum stand. Er meinte, dass dieser Baum sein Erzfeind sei, weil es einfach zu viel zu sehen gab und sein Töchterchen dadurch nicht einschliefe. Auch könnte der Lichtstreifen unter der Tür ein wichtiges Merkmal sein. Hierdurch vermittelte sich für die Kleine, dass Mama und Papa da sind. Ein wichtiges Bedürfnis, die Sicherheit. Was meinst du, Martina? Kann man sich in so jungen Jahren wirklich erinnern?
Ja, also neueste Studien zeigen, Kinder können Erinnerungen früher speichern, als wir bisher gedacht haben. Also ab dem ersten Lebensjahr speichert der Hippocampus bereits, kann aber noch nicht aktiv abgerufen werden. Das heißt, Erinnerungen sind bis zum zweiten, dritten Lebensjahr zurück möglich, wobei bis zum siebten Lebensjahr die Entwicklung der bewussten Erinnerung noch weiter reift. Weil sie in dem Alter der Tochter von Colin Ellard, jetzt mit 14 Monaten, ist so dieses direkte Erinnern aber noch nicht möglich. Also das Abrufen ist noch nicht möglich. Und Jan Born, der Direktor der Medizinischen Uniklinik in Tübingen, schließt daraus: Wir müssen davon ausgehen, dass diese frühkindlichen Erfahrungen sehr lange im Gehirn wirken und dann auch das Verhalten im Erwachsenenalter entscheidend beeinflussen. Also für Jan Born ist das auch ein Hinweis darauf, wie wichtig es ist, Kleinkinder vor traumatischen Erfahrungen zu beschützen, weil sich diese unbewusst ein Leben lang auswirken können. Das heißt, frühkindliche Erfahrungen setzen sich einfach in uns fest.
Ja, und Colin Ellard, er hat versucht, eigene Erinnerungen an die früheste Zeit zurückzuholen. Er hat nämlich die Häuser aufgesucht, in denen er sehr früh gelebt hatte und erinnerte sich an bestimmte Räume. Aber seine interessanteste Entdeckung machte er draußen. Bei seinem Weg zurück in die Stadt spürte er den überwältigenden Drang, mit den Fingern an den Stäben eines schmiedeeisernen Zauns entlang zu fahren. Ohne seine Finger hätte er sich nicht erinnert. Diese Erinnerungen waren also sensomotorisch und durch seine einfache kindliche Handlung wieder geweckt worden. Er nennt solche Impulse auch Muskelgedächtnis.
Erika, das kennen wir ja auch. Hast du das auch schon einmal erlebt, sowas?
Mir fällt konkret jetzt nichts ein, aber ich weiß, dass es so etwas gibt. Ich denke immer, ich steige zum Beispiel immer mit einem bestimmten Bein aufs Fahrrad und nicht andersherum. Auch das, glaube ich, wird sozusagen eine frühkindliche Erfahrung gewesen sein, weil es macht mir Schwierigkeiten, es von der anderen Seite zu besteigen. Aber das ist nur so ein Beispiel, von dem ich nicht genau weiß, ob es das trifft.
Also interessant an dem Beispiel von Colin Ellard ist die Tatsache, dass die Berührung mit den Fingern, so wie er das beschreibt, an diesen Metallstäben eine Erinnerung auslöst.
Ja, eben.
Aber Es ist ja eigentlich noch mehr, es ist eine Verbundenheit mit dem, was man tut und fühlt an dem Ort. Und in unserem Fachjargon kennen wir den Ausdruck Affordanz. Das
Genau.
beschreibt, was ein Objekt mit sich machen lässt, also welche Nutzungsmöglichkeit es uns anbietet. Und Colin, das finde ich interessant, fragt sich in weiterer Folge, ob unsere Ortsbindung etwa vielleicht damit zu tun hat, also ob unsere Ortsbindungen bestehen aus den Dingen, die sie uns tun lassen und nicht aus dem, was unsere Sinne uns über sie sagen.
Ja, schön. Also im Hippocampus werden eben diese Sachen auch gespeichert und der Hippocampus ist eben die Hirnstruktur für unser räumliches Gedächtnis.
Erika, weißt du, was ich auch spannend finde, worüber ich kurz mit dir sprechen möchte, ist der erste Raum, den wir erleben und nicht erinnern, ja. Aber erleben ist ja, wir erleben schon den Raum im Bauch unserer Mutter. Das ist der erste Raum eigentlich. Natürlich ohne Erinnerung daran, aber wenn man sich das jetzt kurz vorstellt, ja, es ist warm, es hat so an die gemütlichen 37 Grad, es gibt gedämmtes Licht, gedämpfte Geräusche. Die Akustik ist geprägt von von diesem weichen Raumgefühl vom Herzschlag und von der Stimme der Mutter und dem Rauschen des Blutflusses und einer bestimmten Dichtheit durch das Fruchtwasser und der Begrenzung durch die Bauchdecke, die eigentlich den ersten Halt gibt als so kleines Wesen. Und das ist etwas, was ich so unheimlich schön finde, an das wir uns alle nicht erinnern, aber das allein die Vorstellung davon vermittelt unheimliche Geborgenheit.
Ja, genau. Wobei ich diesen Begriff des Erlebens da einfach
Ein
nochmal,
bisschen in Frage stellen
ja, genau,
würdest.
in Frage stellen, weil dieses Erleben natürlich, ja, wir wachsen eben darin sozusagen zur Geburt heran. Also ein bisschen fragwürdig und berührt auch andere Themen, ja. Natürlich diese Beschreibung des Raumes einfach sehr, sehr interessant und es erfüllt eben sehr viele der Grundbedürfnisse, die wir haben, nämlich nach Schutz, Sicherheit, Nahrung, Geborgensein, all dieses Wärme und so, weil ich natürlich dann auch denke, wenn es irgendwann dann eng wird, das weiß man als Frau und die schwanger war, wird es einfach nicht mehr so angenehm, weder für die Mutter, für die Schwangere noch für das Kind. Aber
Ja.
okay, also es ist natürlich auch eine besondere Stresssituation, die Geburt.
Genau. Und wenn man sich das jetzt im Kontrast dazu vorstellt, wenn man sozusagen das Neugeborene, das da rauskommt und dann ist plötzlich Luft da, ja, das Kind beginnt zu atmen und das erste Mal kommt Luft in die kleinen Lungenflügel. Es ist natürlich viel kälter, meistens zumindest. Alles ist ein bisschen härter. Das Licht ist meist auch direkt, weil man es braucht, um zu sehen, ob das alles gut funktioniert. Ne? Das ist ja alles ganz logisch und so, ne? Für uns. Aber auch diese lauten, klaren Geräusche und dann fällt das Herzgeräusch der Mutter weg. Also ich finde, es ist kein Wunder, dass der Körper in dem Moment so viele Endorphine ausschüttet, einfach auch als Hilfe für diesen Übergang.
Ja, also ich finde es sehr interessant, dass du das berichtest und ich denke, das kann man so bei der Beschreibung tatsächlich auch gut nachvollziehen. Ich finde sehr wohl, dass das schon auch eine traumatische Erfahrung ist für ein Kind tatsächlich. Und ich glaube auch, vielleicht ist das noch nicht wirklich erforscht. Besonders, weil eben auch die Umgebung, und wir sprechen ja über Räume, auch sehr medizinisch sind. Und ich denke da eben auch dann an mich und an meine Entbindung, denn bei mir musste es ein Kaiserschnitt gemacht werden. Und das war sozusagen im OP unter dieser großen OP-Lampe. Und mein Baby, das dann zur Welt kam, hat also wirklich da absolut, ja, wirklich diese Stresssituation pur erlebt. Ja, ich gar nicht. Ich war in Narkose. Also so, ich sehe schon, das ist etwas, was sozusagen den Raum, der erst geborgen ist und dann diese Kälte und die Lautstärke und eben das Ausbleiben des mütterlichen Herztons, das macht natürlich schon eine Menge aus. Wir sollten aber trotzdem wieder zurückkehren zu unseren ersten menschlichen Erinnerungen an die Räume, die wir typischerweise kennen. Das ist sozusagen immer mit einem bestimmten Ort oder mit einem Raum verknüpft. Also das Kinderzimmer, das Kinderbett, die Küche, vielleicht der Großeltern oder ein Spielplatz, Garten, was immer. Und alle Erinnerungen sind emotional aufgeladen und fragmentarisch. Das hattest du ja schon gesagt, wir können nicht wirklich zugreifen, sondern es sind immer nur Fragmente. Und das ist eben auch das, was wir auch erinnern, wenn wir an frühkindliche Erinnerungen uns die versuchen aufzurufen. Es sind also meistens Gefühle, die wir erinnern. Die Wärme, die akustische Wahrnehmung, aber auch Gerüche, zum Beispiel der Kuchen, der gerade gebacken wurde, oder wie riecht es immer bei der Oma oder so. Und eben auch besonders vielleicht die Seife, wenn man als Baby auch gebadet wird und so. Das sind ja auch Erinnerungen, die man dann speichert, Gefühle, die man speichert.
Interessant ist ja auch, wenn dann der Orientierungssinn langsam einsetzt und wir lernen als Kind uns zu orientieren. Wir lernen das durch Erfahrung, wenn wir auch uns beginnen, durch den Raum zu bewegen. Wir wissen langsam, wo ist die Mama, wo ist das Spielzeug, wo gibt's Essen. Und wir machen unsere ersten Erfahrungen in der Zeit mit Distanz und Nähe und mit Verstecken und Wiederfinden von Dingen. Und mit zunehmendem Alter und dem wachsenden Bewegungsraum auch vergrößern wir ja diesen Safe Space, also unseren persönlichen Raum nach und nach. Sag mal, Erika, ich wüsste jetzt gern von dir mal, was ist denn deine persönliche früheste Erinnerung an dein Kinderzuhause?
Ja, das ist eine interessante Frage, Martina. Also erstmal möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass wir beide ja in dem Buch Wohnen im Wandel, Lebensqualität im Alter beteiligt sind mit je einem Essay. Und ich habe darin sozusagen die Entwicklungsgeschichte des Wohnens nach dem Krieg bis in die Jetztzeit übertragen. Und dabei war ich sozusagen, das habe ich an meiner persönlichen Geschichte gemacht. Und da bin ich natürlich tatsächlich auch in die Räume meiner Kindheit nochmal zurück gedanklich gewandert. Und das war wirklich sehr spannend. Also ich müsste auch sagen, meine Schwester und ich, wir haben, die etwas jünger ist, wir haben in einem Zimmer gewohnt, das haben wir uns geteilt. Aber meine erste oder jetzt so bei der Bearbeitung und Überlegung ist mir eingefallen, also einmal ganz wichtig, dieser Lichtstreifen an der Kinderzimmertür, das war so ein Thema, das war bei mir aber ein Fenster in der Tür und das war so Milchglas und so ein bisschen geriffelt
Ja.
und man sah dadurch, also wenn Licht war, ah, da sind meine Eltern sind da draußen, ja? Also das war für mich wirklich wichtig und hat mir so ein Gefühl wirklich von Geborgenheit gegeben. Also das findet ja nicht bewusst statt, sondern man liegt da in dem Bettchen und schaut hin und weiß intuitiv, ich bin nicht allein. Ich muss nur krähen oder schreien und dann kommt wer. So, aber eine
Genau.
etwas spätere Erinnerung habe ich gemacht, nämlich weil ich an diese wunderschöne Figurtapete, die wir da hatten mit so Märchendarstellungen, glaube ich, waren es, da habe ich drauf gemalt. Und zwar habe ich eine 3 an die Wand gemalt. Und zwar wollte ich, das sollte eigentlich ein E werden, weil E der Anfangsbuchstabe meines Namens ist. Und ich weiß aber noch, dass ich ganz stolz darauf war, weil ich glaubte, das ist jetzt ein gelungenes E. Also ich weiß nicht, wie klein ich war. Und dieses E ist da geblieben, so lange, bis die Wohnung dann irgendwann mal oder dieses Zimmer mal neu tapeziert worden ist. Und
Süße
das,
Geschichte.
ja, und das ist so eine Erinnerung, an die bin ich einfach irgendwie stolz. Ich erinnere kaum noch die Motive. Ich erinnere kaum noch, wie das Zimmer sonst so oder der Rost so war. Ich weiß einfach, dass ich richtig stolz darauf war.
Ja. Ja, du hast das Gefühl abgespeichert, ne? Du weißt,
Ja, genau.
erinnerst dich an das Gefühl.
Ich erinnere mich an das Gefühl und ich weiß auch gar nicht mehr genau, ob meine Eltern deswegen mit mir geschimpft haben, weil eigentlich machte man das ja nicht an die Tapete malen. Aber ich glaube, sie haben mir aber schon damals erklärt, dass die 3 andersrum gehört. Also das E gehört andersrum. Ja, das ist so eine Geschichte, da gibt es noch etliche andere, aber
Ja.
Martina, wie ist es bei dir? Woran erinnerst du dich?
Ja, also es war eine sehr nette Geschichte, Erika. Ich habe auch über das nachgedacht und ich habe eine recht konkrete Erinnerung an die Zeit, die definitiv vor meinem dritten Geburtstag fällt. Und die ist räumlich recht konkret und hat gleichzeitig mit dem Gefühl der Angst zu tun. Weil meine Geschwister und Nachbarkinder und ich, also die älteren Geschwister hatten mich mitgenommen, wir spielten verbotenerweise in einem Heustadel. Ja, also du kennst den Ausdruck, ne? Das
Na
ist so.
klar.
So, ja, ein Heustadel,
Na
so.
klar.
Und wir sind da rumgehüpft und es macht natürlich unheimlich Spaß. Und der Bauer hatte das wohl irgendwie entdeckt und er kam dann ins Stadel gelaufen, recht geregt, nicht? Und da ist dann Panik ausgebrochen bei meinen älteren Geschwistern. Und ich verstand sicher nicht genau, weshalb, weil ich hatte nicht das Gefühl, dass wir da was Falsches machen, aber ich habe die Angst gespürt. Und wir haben uns dann ganz schnell in der Scheune versteckt und sahen dann aus unserem Versteck heraus, wie der Bauer mit so einer bedrohlichen, riesigen Heugabel so kraftvoll ins Heu hineingestochen hat, in der Hoffnung, dass er einer von uns erwischt, ja. Und das war natürlich ziemlich arg, aber ich erinnere mich auch an genau an dieses, an das Innere von dieser Holzhütte und an diese rauen, rohen Holzbalken und vor allem, wie das Licht da durchgefallen ist und dieser Staub von dem Heu sichtbar wird durch diesen Licht, das da zwischen diesen Holzritzen reinfällt, ja. Und es ist natürlich eine teilweise eine räumliche Erinnerung, vielleicht auch, weil wir nicht wussten, wie wir entkommen konnten, nicht? Aber natürlich in erster Linie geprägt von, oh mein Gott, ja, der will uns erstechen, ja.
Ja, Wahnsinn. Also sehr, sehr interessant. Und ich habe das gut durch deine Beschreibung auch nachfühlen können. Weißt du, wie die Geschichte ausgegangen ist?
Keiner wurde erstochen, keiner wurde verletzt. Ja. Der
Ja.
Bauer hat geschumpfen und ich würde mal sagen, es könnte ja auch so sein, dass er das so showmäßig gemacht hat, um uns wirklich Angst einzujagen, was er wirklich, was er geschafft hat.
Ja.
Aber es ist auf jeden Fall alles gut ausgegangen,
Ja,
wie zu erinnern.
interessant,
Nicht?
ne? Interessant ist einfach, dass dieses Gefühl wirklich zurückbleibt. Und
Ja.
ich habe auch so beim drüber nachdenken zu dieser Episode nochmal so für mich überlegt. Also meine stärksten Erinnerungen waren immer dann, wenn ich wahrgenommen wurde. Also da gibt es ja noch andere. Also da, wo meine Eltern mich auch schon so klein wie ich war, wirklich ernst genommen haben oder wahrgenommen haben, wo ich gemeint war, wo ich gemeint war. Das ist also wirklich mit einem wirklich großen und mit einem guten Gefühl verbunden. Also das finde ich auch noch mal so interessant. Ja.
Schön.
Ja, also Martina, jetzt bei dir, deiner Geschichte, gibt es sozusagen Rückwirkungen, da wo du heute noch irgendwie sagst, ich reagiere noch, wenn jemand einen Bauer mit einer Heugabel, wenn ich den
Nein, ich habe
so
kein
sehe
Trauma
oder so?
davon. Das Spiel immer heute, das war ja das Spaßige, nicht? Also, ich meine, es ist so die erste räumliche Erinnerung, die ich tatsächlich abrufen kann.
Ja, und ich finde auch, fällt mir jetzt gerade noch mal ein, was auch spannend ist, wie sich auch, du hattest vorhin diesen Safe Space gemeint, also diesen Bewegungskreis, der sich ja vergrößert als Kind. Interessant ist ja auch, wenn man also krabbelt zunächst mal, ja, wie eingeschränkt dann eben auch dieser Raum ist um einen rum, also auch sichtmäßig, ja. Wie sich das verändert, wenn wir dann die ersten Schritte machen und laufen. Deswegen denke ich gerade, du musst ja also gelaufen, du musst es laufen können, um sozusagen
Ja, das auf jeden Fall. Ich hatte meine ältere Schwester ist 8 Jahre älter wie ich und die hat mich vermutlich überall hin mitgenommen und die andere Schwester ist 6 Jahre älter und der Bruder ist 4 Jahre älter. Also die haben das bestimmt geschafft, dass sie mich da mitgezogen haben, ja? Und ich auch dabei sein durfte, weil da auf das habe ich mit Sicherheit bestanden, so wie ich mich kenne.
Ja, also fassen wir mal zusammen. Räumliche Erinnerungen sind so prägend für uns, weil wir emotionale Erfahrungen machen, nämlich durch Gefühle, Geräusche und auch Gerüche. Das kennen wir auch alle, ne? Also bestimmte Gerüche erinnern uns irgendwie an die Kindheit. Ich erlebe das wirklich häufiger mal, dass ich denke, oh, da erinnere ich mich, ja, so eine Handcreme, die meine Oma benutzt hat, ja.
Ja, genau.
Und
Ja,
ich denke
oder
mir, denke,
das Pitralon vom Vater, dieses
genau.
Wasser, ja.
Genau. Ja, Wahnsinn. Und ein Raum soll dem Kind das Gefühl von Kontrolle und Sicherheit geben und es lernt durch Erfahrung, durch Distanz und Nähe.
Ja, und deshalb und auch, weil Kinder eben keinen Einfluss, sozusagen direkten Einfluss auf die Gestaltung der frühen Kinderräume haben, darüber sprechen wir ja eigentlich auch nicht, weil uns als Erwachsene fällt diese Verantwortung zu, dass wir diese Umgebung entsprechend gestalten, dass dieses Kind sich einfach bestmöglichst entwickeln kann. Und das ist ja natürlich gilt es im privaten Zuhause, aber es gibt natürlich, wenn die Kinder, so wie das eben heute ist, dass sie sehr früh schon in eine Art Betreuung kommen, irgendwo anders hin, dann liegt auch bei uns die Verantwortung, diese Räumlichkeiten natürlich so zu gestalten, dass es eine gute Entwicklung ermöglicht. Und Da liefert uns natürlich die Wohn- und Architekturpsychologie super Hinweise, die wir aufnehmen müssen in die Gestaltung dieser Räume.
Wobei es eben auch nicht, also wirklich nicht nur um die Räume, das ist ein wichtiger Beitrag, aber wichtiger finde ich eben auch diese Beziehung. Also ja, sich wirklich dem Kind zuzuwenden und da zu sein, wenn es, gerade auch wenn es klein ist und sich gar nicht anders äußern kann, als eben zu krähen oder zu schreien oder
Ja, na
aufzugehen.
klar, das ist ein anderer Aspekt,
Genau,
Erika.
genau,
Nur
genau.
natürlich können wir Räume schaffen, die das fördern und unterstützen, diese Beziehung aufrechtzuerhalten. Natürlich hängt das auch an vielen anderen Faktoren, dem Schlüssel der Beaufsichtigung und so weiter, nicht? Aber räumlich können wir sehr viel darauf einwirken, dass diese Beziehungen möglich sind, dass das stressfrei so möglich, so stressfrei wie möglich ist auch. Also da ist ja räumlich auch vieles, was wir dazu beitragen können. Und das ist auch die schöne Verlinkung dorthin, weil ich bin mir sicher, dass sehr viele Kinder mittlerweile eine erste Erinnerung an erste Räume unter Umständen in einer Kita haben.
Ja, auch gut möglich. Ja, klar. Oder in einer Krippe, wie man das hier nennt. Das ist sozusagen die
Ja.
erste Stufe, ne? Ja, ich finde trotzdem, es werden ja viel bei kleinen Kindern, also sehr viel Geld investiert in wunderschöne Räume. Und irgendwie werden Kinder dann manchmal auch emotional allein gelassen. Also
Ja, das
deswegen.
eine hebt das andere nicht auf. Das funktioniert
Eben, genau.
nicht,
Und
ne?
deswegen
Ja.
ist es wirklich wichtig, sozusagen, wir können einfach durch Beachtung von wohn- und architektonisch-psychologisch wichtigen Hinweisen doch sehr viel steuern und sehr viel einrichten, dass die Kinder sich eben dann auch wohlfühlen. Das heißt, wenn sie in ihrem Zimmerchen liegen oder in ihrer Räumlichkeit sind, dass sie sich da dann wirklich auch geborgen fühlen. So, möglichst so wie vorher im Mutterleib.
Ja, genau. Und das Lustige ist, wenn Kinder die Möglichkeit haben, ihr räumliches Umfeld zu gestalten, dann entstehen immer so tolle Sachen wie diese Deckenzelte, wo aus irgendwas so ein Zelt
Genau.
ein heimeliger Raum gebaut wird, der ihrer persönlichen Größe auch entspricht, in dem sie sich wohlfühlen, weil das ja ein völlig anderer Maßstab ist. Ja, man muss einmal runtergehen auf die Knie und die Welt aus der Perspektive betrachten. Ne? Also wann hast du denn die Tisch unter Seite das letzte Mal gesehen? Ne?
Ja, und ich denke eben auch, dass kleine Kinder natürlich auch sich gerne Höhlen bauen, ja, selber unter
Genau,
den Tisch
ja.
kriechen oder unter den Hocker und sich dann einfach ein Tuch drüber ziehen und dann weg sind. Also so irgendwie geborgen und sich zurückziehen können. Also
Ja.
alles sehr, sehr wichtig. Wenn du, liebe Hörerinnen und lieber Hörer, Interesse hast an diesem Thema oder dir etwas beisteuern möchtest oder sagst, wir haben einen kleinen Kinderraum, den wir irgendwie besonders gut gestaltet haben, dann gib uns gerne eine Nachricht, eine Message, ein Feedback auf unserer Website Wohnsinn und Raumglück.
Ich bin sicher, Erika, dass jetzt viele unserer Zuhörerinnen sich versuchen zu erinnern, was ihre persönliche erste
Ja.
Raumerinnerung ist.
Ja, auch daran haben wir Interesse. Schick uns das gerne, gib uns ein Feedback und schreib uns, woran du dich erinnerst. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bleib uns treu, bis wieder in 14 Tagen. Liebe Grüße aus Hamburg und tschüss.
Bis bald und alles Liebe aus Wien.